Vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier bei euch sein darf, gleich 3 Tage lang. Bei euch sein, das bedeutet in der Nachbarschaft. Ich wohne in Portslind. Das ist so das erste Stadtteil Richtung Köln. Hier war ich, weiß nicht vor wie vielen Jahren zum letzten Mal, meistens bei eurer Jugend gewesen. Und da war ich sehr gespannt, euch nochmal zu sehen nach vielen Jahren. Ich habe tatsächlich auch hier reingefunden zu euch. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht ein paar Sätze zu meiner Familie. Ich bin seit 39 Jahren glücklich verheiratet. Gott hat uns 4 Kinder geschenkt. Jetzt muss ich rechnen. Ja. 37, 35 und 2x 32. Die Jüngeren sind Zwillinge. Ein Sohn und 3 Töchter, 2 sind verheiratet, 1 ist unterwegs zu heiraten und Gott hat uns 3 Enkelinnen geschenkt. Die meisten Kinder sind bei uns hier, wohnen in der Gegend, nur 1 Tochter mit Schwiegersohn, die wohnen in Pakistan, sind dahin ausgewandert. Erstmal für 20 Jahre, sagen sie, also für eine längere Zeit, und wir wollen sie im Februar nächsten Jahres besuchen. Das ist ein bisschen über unsere Familie. Der erste Abend, so hieß es, ist der Schwerpunkt auf junge Menschen. Und Thema Liebe mehr als Sex gefiel mir sehr gut. Genau deswegen, wie Fabian es beschrieben hat, weil man dieses Gleichheitszeichen setzt zwischen Liebe und Sex. Noch schlimmer, Sex ist Liebe. Ja. Das heißt, als ob jede sexuelle Tätigkeit Ausdruck der Liebe wäre. Leider nicht. Aber wir wollen über Liebe reden und heute an diesem Abend auch ein wenig über Sexualität. Der erste Abend steht unter diesem Titel Liebe und Identität. Woher beziehe ich meine Identität? Wie beschreibe ich, wie ich bin? Wie ordne ich mich überhaupt in dieses Universum, in diese Welt, in unsere Gesellschaft ein? Wer bin ich? Identität ist ja die Frage danach, wer bin ich? Und dazu im ersten Teil einige Gedanken, die aus dem Wort Gottes kommen. Wer bin ich? Als erstes bin ich ein Geschöpf Gottes. Ein Geschöpf Gottes, der den Menschen aus Liebe gemacht hat. Warum kann ich das so fest behaupten? Ja, weil Gott Liebe ist. Alles, was er macht, macht er in Liebe. Es ist nicht nur eine Fähigkeit von Gott, nicht nur eine Eigenschaft, nicht nur, dass er liebt, sondern er ist Liebe in Person. Und hat die Welt geschaffen und alles, was er geschaffen hatte, hat er durch das Wort geschaffen. Gott sprach und es war da. Nur bei Menschen heißt es, dass er ihn aus Staub geformt hatte, eigenhändig geformt. Das ist die Investition Gottes, seiner Liebe in die Schaffung von uns Menschen. Mehr noch, lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27, damit fängt die Bibel an. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Von nichts anderem und keinem anderen wird es gesagt, dass er nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Also so wie wir hier sitzen, so wie du gekommen bist, du bist nach dem Bild Gottes geschaffen. Gott hat beschlossen, Wesen zu schaffen, die ihm ähnlich sind, die nach ihm benannt werden. Und er hat sie als Mann und Frau geschaffen. Beide. Das war von Anfang an Gottes Idee. Wir sind sein Geschöpf, sind von ihm in Liebe geschaffen, eigenhändig nach seinem Bild, fähig, mit ihm zu kommunizieren, mit ihm zu reden, mit ihm in Gemeinschaft zu stehen. Wir sind in seine Liebesgemeinschaft einbezogen. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er mit ihm Gemeinschaft haben kann. Und so war es auch am Anfang, dass Gott immer dann abends, so heißt es in 1. Mose 3, wenn es da kühl wurde, dann kam er in den Garten und redete mit den Menschen. Kannst du dir das vorstellen? So die Art der Gemeinschaft mit Gott selbst, der Liebe ist, Tag für Tag diese Gemeinschaft zu haben. Und er hat Menschen dann als Mann und Frau geschaffen. Das hat auch etwas mit unserer Identität zu tun. Okay, muss ich vorsichtig sein. Mit unserer Identität zu tun, als Mann und als Frau bin ich ein Geschöpf Gottes. Als Mann und als Frau bin ich das Ergebnis seiner Liebe. Als Mann und als Frau hat er uns auch seinen Geist eingehaucht. Kapitel 2, Vers 7 lesen wir, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, Gott gibt uns von seinem Odem, Odem des Lebens, von seinem Geist. Und der Mensch wird eine lebendige Seele, eine lebende Seele, eine Seele, die imstande ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben und mit ihm zu kommunizieren. Also das Wesentliche zu unserer Identität und Liebe ist, dass wir Gottes, das Ergebnis der Liebe Gottes sind, sind von Gott geschaffen. Doch wenn du das Leben hier anschaust und die Menschen, sagst du, es sieht nicht ganz danach aus, dass es gottähnliche Wesen sind, die in enger Gemeinschaft mit Gott stehen. Das gehört auch zu unserer Identität, dass wir der Lüge geglaubt haben. Dass wir als Menschen geglaubt haben, wir könnten selbst Gott werden. Wir lesen davon in 1. Mose 3, Vers 4. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Gott hat gesagt, von allen Bäumen dürft ihr essen, nur von diesem einen nicht. Denn an dem Tag, wo ihr davon essen werdet, werdet ihr des Todes sterben. Die Schlange lügt hier einfach. Widerspricht dem, was Gott gesagt hat. Wir Menschen, wir sind darauf reingefallen. Was glaubten wir damals, was glauben wir Menschen heute? Wir glaubten, wir könnten selbst Gott sein. Bei Adam und Eva könnte man noch sagen, die haben noch keine Erfahrung gehabt. Wer kann ich tatsächlich Gott werden? Wer hat mehr Recht, die Schlange oder Gott? Wir heute wissen, wir sind nicht Götter geworden, oder? Wir sind nicht zu Gott geworden. Wir wissen heute sehr genau, dass die Schlange gelogen hat. Wir wissen auch sehr genau, dass sie gelogen hat, dass wir nicht sterben würden. Wir sterben. Jeder von uns stirbt. Nichts ist so sicher wie der Tod im Leben jedes einzelnen Menschen. Also die Lüge ist offensichtlich und trotzdem fallen wir auch heute sehr oft auf diese Lügen ein. Wir glaubten, wir könnten uns selbst bestimmen. Das ist ja, was Gott ausmacht. Er ist souverän, er macht, was er will. Niemand kann ihn irgendwie einschränken, ihm zuwiderhandeln. Er ist der Allmächtige. Und so, sagte die Schlange, wirst du sein, wenn du von diesem Baum isst. Und das glauben wir bis heute. Wir glauben bis heute, dass wir selbstbestimmende Wesen sind, dass wir autonom sind, dass wir frei sind, niemandes Knechte sind. Und dabei ist das die Tatsache, dass wir in dieser Welt leben, wo der Fürst dieser Welt die Regierung hat. Paulus schreibt das im Epheserbrief Kapitel 2, dass wir unter den Fürsten dieser Welt leben, dass wir den Willen der Gedanken und des Fleisches tun, dieser gefallenen, sündigen Natur, die uns von Gott getrennt hat, ja, wir sind ihre Sklaven und Knechte. Die meisten Menschen glauben, dass es die Freiheit ist, den Willen der Gedanken und des Fleisches zu tun. Und merken nicht, wie genau das sie dann zerstört. Wir glaubten, wir könnten uns selbst verwirklichen. Also etwas werden, was wir wollen. Und das scheint auch ein großer Antrieb von Menschen von heute zu sein. Die Identität des Menschen wird davon abgelesen, was er aus sich gemacht hat. Die Selbstverwirklichung, die Selbstbehauptung scheint ein ganz großer Wert zu sein. Und der Mensch versucht, sich selbst zu verwirklichen. Und wir verliebten uns in uns selbst. Sich selbst lieben, zu sich selbst finden, sich selbst verwirklichen, aus sich selbst etwas zu machen, das ist das, was den natürlichen Menschen prägt. So wie der Mensch geboren ist und aufwächst, ist das der Glaube, der uns überall begegnet. Und wenn das hier das Ende wäre, dann hätten wir eine sehr traurige Identität. In Liebe von Gott, geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm, was aus uns geworden ist, selbstverliebte, selbstzerstörende, der Lüge verfallenen Wesen. Aber Gott ist Liebe. Und deswegen ging hier seine Liebe noch nicht zu Ende. Es gibt ein großes Aber. Gott hat das Ganze angesehen. Paulus beschreibt uns so, dass wir tot waren in Übertretungen und Sünden. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft, die die Bibel uns gibt. Wenn du glaubst, dass du Gott bist oder selbstbestimmendes Wesen bist und dass du noch alle Chancen hast, dich selbst zu verwirklichen und ein glückliches Leben zu haben, dann möchte ich dich heute enttäuschen. Ja, du wirst immer mehr, je länger du lebst, merken, wie du dich selbst durch all deine Versuche, dich zu verwirklichen, dich selbst zerstörst, zerlegst. Dann sollst du aber nie vergessen, dass es Gott gibt, der dich liebt. Ja, und diese zwei herausragenden Eigenschaften Gottes, sein Erbarmen und seine große Liebe, mit der er uns liebt, das sind seine Motive, uns zu erlösen von diesem Irrweg oder von diesem Selbstzerstörungsweg. Wir merken hier in diesem Text, ist in uns selbst gar kein Anlass dafür, dass Gott etwas tut, sondern er ist reich an Erbarmen und um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, hat er uns lebendig gemacht und errettet. Das ist, was Gott getan hat, was Gott tut. Ich habe von klein auf, von Jugend auf, die Botschaft von Gott gehört. Ich bin zwar aufgewachsen in einem atheistischen Land, wo man Religion grundsätzlich ablehnte und wo man Christen verfolgte, wo es von Staatswegen und Innenschulen überall aktiv antireligiös erzogen wurde. Es gab regelrechte Veranstaltungen in der Schule, die Gott und den Glauben an ihn verunglimpften. Aber ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und doch war ich ein verlorener Mensch. Ich war sehr schüchtern, damals schon. Das Lächeln war mir wie angeboren. Also ein stiller, schüchterner, lächelnder Junge, so nahmen mich die Leute wahr, aber sie wussten nicht, wie die Sünde mich zerfraß. Sie wussten nicht, dass ich schon mit 9 oder 10 Jahren gelernt habe, bei den Busfahrten den Leuten die Sachen aus den Taschen zu ziehen. Erstmal spielerisch rausziehen und zurückgeben, nach dem Motto, habe ich geschafft oder auch nicht. Und dann wurde es zu einer Gewohnheit. Und so entwickelte ich mich zu einem Dieb. Abends hatte ich immer 3 Stunden, bevor mein Bus kam, am Bahnhof. Und da gab es auch einen Laden mit Lebensmitteln. Und da haben mir die Jungs beigebracht, wie man ohne Geld auch einkaufen kann. Und so habe ich dort gelernt zu stehlen. Und was keiner entdeckt hat, die wurde nie erwischt, leider. Deswegen dauert es länger, bis ich selber dahin kam, dass ich aufhören muss, mit 13 Jahren etwa. Mit 14 wird man strafmündig. Ich dachte, bis dahin ist ja alles toll, ich mache, was ich will und das gelingt gut. Als ich dann gesagt habe, ich will nicht mehr stehlen, hat das nicht funktioniert. Ich ging nächstes Mal durchs Geschäft und es kam wieder was mit, was so lag, dass man mitnehmen konnte. Es liegt immer etwas so, dass man mitnehmen kann. Ja. Ich habe mich geärgert über mich. Ich ging wochenlang nicht in die Geschäfte. Dann ging ich wieder einmal durch, habe es wieder was mitgenommen. Und dann habe ich verstanden, warum die Leute in der Kirche von der Sklaverei der Sünde reden. Ich habe verstanden, sie hat mich jetzt. Ja, ich komme nicht mehr weg, ich komme nicht mehr raus. Und ich brauche den Erlöser. Glücklicherweise, auch im atheistischen Land, wusste ich, wo es ihn gibt. Und so habe ich bei einem Silvester-Teenager-Feier, die in der Regel evangelistisch waren, ich habe lange darauf gewartet, das wird der Tag meiner Befreiung, da werde ich mich bekehren, obwohl man sich jederzeit und überall bekehren kann. Und als die Gelegenheit kam und wir auf die Knie gingen und beteten, betete ich auch, tat Buße und bat um Vergebung. Nur keine vieles auf, ich konnte auch sonst beten, wenn es nötig war. Ja. Wer es gemerkt hat, das war ich. Am nächsten Tag ging ich durch ein Geschäft und kam mit nichts raus. Wusste ich, Gott hat mich angenommen, er hat mich erlöst von dieser Sklaverei, von diesem Diebstahl. Nun lebte ich in dieser Freiheit und wollte mein Leben weiter genießen. Ich habe noch immer nicht wirklich verstanden, wie sehr Gott mich liebt und wie das Leben in Liebe aussieht. Ich habe Predigten gehört, dass man sich ganz Gott hingeben soll und habe gezögert damit, im Hinterkopf diese Sorge, wenn ich jetzt schon mit meinen 14, 15, 16 mich Gott hingebe, verpasse ich da nicht etwas? Ich habe die Liebe Gottes noch immer nicht wirklich verstanden. Aber dann, als sie eines Tages in meinem Internat, ich war im Internat in Hilden bei Düsseldorf, habe dort mein Abitur gemacht und manchmal habe ich die Bibel gelesen und dann lasse ich im Römerbrief 8, Vers 32, da steht der Text, wenn er doch seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er mit ihm nicht auch alles schenken? Und da habe ich begriffen, wie ich über Gott denke. Gott gibt sein Allerbestes weg, er gibt seinen Sohn, er schickt ihn. Er wird Mensch. Er erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz. Und ich traue Gott nicht zu, dass er mir gibt, was ich brauche, dass es vielleicht irgendwas mir vorenthalten will. Das ist ja die Idee der Schlange. Gott will nicht, dass es euch gut geht, ja? Oder dass ihr alles bekommt. Macht es selbst. Da habe ich mich so geschämt vor Gott und bin ich auf die Knie gegangen und gesagt, Gott, wenn du mich so sehr liebst, will ich nichts mehr, brauche ich nichts mehr, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Und Gott hat angefangen, mit mir zu tun, was er wollte. Wir sind nicht nur in Liebe von Gott geschaffen, sondern wir sind in Liebe von Gott erlöst. Wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind Erlöste. Der bekannteste Vers der Bibel spricht davon, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist Gottes Haltung zu uns. Und das ist unsere Identität. Wir sind Geliebte Gottes, als Geschöpfe und dann auch als Erlöste. Gott erlöst uns von unserer Selbstliebe, die auf Selbstzerstörung hinausläuft. Ja, das ist das Fatale an der Selbstliebe. Jesus hat das im Lukas-Evangelium so zum Ausdruck gebracht, Verse 23 und 24. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das hört sich erstmal hart an. Es geht um Selbstverleugnung, wo doch die ganze Welt dabei ist, sich selbst zu finden. Es geht um Selbstverleugnung, wo doch die ganze Welt dabei ist, sich selbst zu verwirklichen. Das paradoxe Gesetz kommt im nächsten Vers. Denn wer sein Leben retten will, wer selber Gott spielen will, wer eigenständig sein Leben verwirklichen will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. So Leben retten kann man nur dadurch, dass man das Leben verliert. Rettung durch Verlust ist ein paradoxes Gesetz. Aber auch nicht so, dass ich mein Leben verliere, damit ich mein Leben gewinne. Ja, das ist so der Trick, den der natürliche Mensch versucht. Ich werde jetzt alles für Gott tun, wie er will, damit ich Leben habe. Funktioniert auch nicht, weil ich mache das um meinetwillen. Ja, das ist nicht eine Reaktion der Liebe auf Liebe. Sondern die Reaktion der Liebe auf Liebe ist, ich tue es um seinetwillen. Er ist um meinetwillen gekommen. Er ist um meinetwillen Mensch geworden. Ist in unsere Haut geschlüpft. Hat meine Schuld übernommen, für meine Schuld bezahlt, geblutet, gestorben. Und jetzt will ich mein Leben, das ich bis dahin versucht habe, selbst zu bauen und das den Tod verursacht hat von Jesus am Kreuz. Dieses Leben will ich um seinetwillen verlieren. Ich will es drangeben. Ich will es nicht weiter bauen, nicht weiter so versuchen. Meine Identität ist eine neue. Ich lebe jetzt um seinetwillen. Also, ich bin das Ergebnis der Liebe Gottes. Und das ist jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann. Wir sind in Liebe von Gott geschaffen, in Liebe von Gott erlöst. Und nun kommt's, wir sind zur Liebe geschaffen, zur Liebe befähigt und zur Liebe berufen. Das ist unsere Identität. Das ist unsere Gottähnlichkeit, nach seinem Bilden geschaffen zu sein. Dass wir diese Liebe, die wir erfahren haben, dass wir sie in unserem Leben widerspiegeln. Das ist das Wesen der Liebe. Sie bleibt nie dort, wo sie ist. Sie hat auch nicht sich selbst zum Objekt. Sondern die Liebe ist immer auf das Du gerichtet. Es ist immer unterwegs. Es will immer das Ziel erreichen oder das Objekt erreichen. Und deswegen blieb Gott mit seiner Liebe nicht bei sich, sondern er kam zu uns und hat uns seine Liebe gegeben, auch nicht einfach damit ich die Liebe habe. Ja, sobald ich die Liebe habe, sucht sie Wege danach, wie sie weitergehen kann. Ja, die Liebe wird oft definiert, wie fühlt sie sich für mich an, wie erlebe ich Liebe, fühle ich mich geliebt. So, diese Dinge sind Thema. Aber das ist nicht das Thema der Liebe. Das Thema der Liebe ist, wo ist der, den ich lieben kann? Wo ist der, der Liebe braucht? Für den ich leben kann, für den ich mich investieren kann? Liebe ist, such nicht das Ihre, sondern das, was dem anderen dient. Paulus wusste das ja wohl. Deswegen schreibt er an Timotheus, in 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wir sind also, meine Lieben, zur Liebe berufen. Wir sind zur Liebe befähigt. Und wir werden in Liebe trainiert. Das ist unsere größte Aufgabe. Gott will uns zu liebesfähigen Menschen machen, zu liebesfähigen Wesen machen. Das ist seine Idee. Das ist die Ähnlichkeit zu Gott. Nun, wo überall kommt diese Liebe zum Zuge? Gott hat es so eingerichtet, dass sie zuallererst der Mensch in der Familie erlebt, Eltern ihre Kinder. Das ist die Liebe des Vaters zu seinen Kindern, erkennen wir in der Liebe des himmlischen Vaters zu seinen Kindern, zu seinem Sohn, aber dann auch zu allen, die er in die Familie aufgenommen hat. Jeder Ehemann ist berufen, seine Frau zu lieben. Jede Ehefrau ist berufen, ihren Mann, Ehemann zu lieben. Jeder seinen Nächsten, jeder seinen Freund, das unterstreicht Jesus noch einmal, nicht nur Freund, sondern jeder auch seinen Feind zu lieben. Das ist unsere Berufung. Wir sind aus Gottes Liebe entstanden und leben hier auf dieser Erde, um Liebe zu leben. Um Liebe zu leben. Wir werden morgen auf die ersten drei Aspekte eingehen. Noch, ja, wie die Liebe für zu Hause gedacht ist und wie kann sie gelebt werden. Darüber werden wir morgen noch mehr nachdenken beim Brunch. Und die Liebe zum Nächsten, zum Freund und Feind, dann im Gottesdienst, wo es um Liebe und Freundschaft geht. Heute werden wir uns tatsächlich auch mit dem Thema Sexualität beschäftigen. Wir leben in einer Zeit, wo Sexualität wie nie zuvor ein bestimmender Faktor der Identität des Menschen geworden ist. Wer bin ich? Leitet der moderne Mensch in unserer Gesellschaft von seiner sexuellen Orientierung oder Neigung her ab. Und weil das Thema so stark ist und in allen Altersschichten zum Vorschein kommt, auf allen Ebenen Thema ist, möchte ich mit euch zusammen auch darüber nachdenken. Was hat also Sexualität mit Liebe zu tun? Einmal eine grundsätzliche Wahrheit: Sex ist Gottes Idee. Es gibt ein gutes Buch, Sex und seine Erfinder, von mehreren Autoren verfasst. Das sollte man sich anlesen, um das richtig einzuordnen. Was ist Sexualität? Es ist Gottes Idee. Er hat uns als Mann und Frau geschaffen und die Sexualität dort eingebaut. Bei Mann und Frau, bei Ehemann und Ehefrau. Er hat sie in der Ehe platziert, wo sie ein einzigartiger Ausdruck der Liebe in einer lebensumfassenden, verbindlichen Gemeinschaft ist, um einander Freude zu schenken und um Nachkommen zu zeugen, die in Liebe gezeugt und in Liebe aufwachsen sollen. Ich habe hier sehr knapp zusammengefasst, was uns einige Vorträge kostet. Aber ich möchte jetzt nicht noch einen großen Vortrag über die Sexualität, wie Gott sie sich denkt, halten. Die Bibel ist voller Aussagen darüber. In meiner Jugendzeit war es so, dass das Thema Sexualität in den Gottesdiensten, Predigten fast gar nicht behandelt wurde. Und wir als Teenager, Jugendliche mussten irgendwie selbst damit zurechtkommen. Und das fand ich sehr schade. Als ich das erste Mal auch nur ein paar Sätze in die Richtung gehört habe, bin ich hin und habe meine Fragen gestellt und meine Probleme besprochen, die ich mit meinen 15, 16, 17 damals hatte. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges biblisches Thema. Die Bibel spricht sehr offen darüber, sehr unverhohlen und sehr klar. Und deswegen ist gut, dass wir uns auch mit dem Thema Sexualität befassen, auch von klein auf. Heute werden die Kinder über Sexualität aufgeklärt, noch lange bevor sie selbst sexuell reif sind, oft noch bevor sie selbst Fragen dazu haben. Darf ich mal hier fragen, wer hat zuerst über Sexualität von seinen Eltern erfahren? Hat seine Fragen gestellt und die Antworten bekommen. Ja, so in den letzten Jahren sehe ich immer wieder ein paar Hände und bin froh darüber, dass es so langsam angeht. Ja. dass die Eltern diese Verantwortung wahrnehmen und mit ihren Kindern über diese schöne Gabe Gottes reden und auch darüber, wie man und wo man ihr Platz gibt. Das ist die Familie, in der es geschehen soll. Also, er hat sie also in die Ehe platziert und dort ist sie ein einzigartiger Ausdruck der Liebe. Sex gleich Liebe ist falsch, weil Sex kann man zu allem Möglichen gebrauchen und missbrauchen. Der Mensch verwendet Sexualität für alle seine Begierden, die er so haben kann. Der eine für Anerkennung, der andere für Macht, der dritte für Genuss und das meiste ist dann auf sich selbst gerichtet. Aber Gott hat die Sexualität gegeben, damit jeder seinem Ehepartner etwas schenken kann. Das ist Gottes Idee. Um einander Freude zu schenken, dass Sexualität auch zur Freude gegeben ist, das lesen wir ebenso in der Bibel, speziell bei Salomo, der ein Buch geschrieben hat für seine Söhne, das Buch der Sprüche, da heißt es, Samuel, mein Sohn. Ich vermute, dass Salomo nicht wenige Söhne hatte bei der Vielzahl der Frauen, die er hatte. Wahrscheinlich waren in seinem Palast viele junge Männer, die da umherliefen und für sie gibt er die Weisheit. Und dort ist auch dieses Thema behandelt. Ja, Salomo warnt sie davor, woanders Sexualität zu suchen als bei der eigenen Ehepartner. Der einzige Ort, wo es wirklich Freude macht. Und auch um Nachkommen zu zeugen. Gott hat das beschlossen, dass es in einer lebensumfassenden, verbindlichen Gemeinschaft, und zwar im Kontext der Liebe, auch in der Ehe, hat nur dann Platz, wenn das aus Liebe geschieht. Auch dort kann sie missbraucht werden. Dass in diesem Liebesbeziehung, in dieser intimen Begegnung das Leben überhaupt entsteht. Weil Gott ist Liebe, er wollte, dass jedes Leben in Liebe entsteht, erzeugt wird, gezeugt wird und dann auch in der Liebe der Familie aufwachsen kann. Durch den Sündenfall ist auch diese Gabe Gottes umgedeutet, missbraucht und oft in ihr Gegenteil verkehrt worden. Und das ist gerade in unserem Jahrhundert, auch schon Ende letzten Jahrhunderts, immer mehr ausgehöhlt worden und ins Gegenteil verkehrt worden. Als ich als Teenager nach Deutschland kam, dann hatten wir gerade die 68er-Generation im Kommen, also die freie Sexualität. Man konnte an jeder Laterne Menschen sehen, die sich abknutschen. Später, als ich im Internat war, kam die Zeit der sogenannten freien Liebe, jeder mit jedem. Und wir hatten drei Häuser mit Mädchen und drei Häuser mit Jungs im Internat. Und glücklicherweise hatten wir noch Erzieher vom alten Schlag, die darauf achteten, dass es hier nicht zum Bordell wird. Ansonsten ging das querbeet. Als ich dann Student wurde und dann zur Mensa ging, überall hingen Plakate über Lesbenpartys, Schwulenpartys. Und da war es modern, zumindest bisexuell, wenn nicht homo zu sein. Das war so im Kommen. Und so konnte man eigentlich alle paar Jahre sehen, wie ein neues Thema, eine neue Variante der sexuellen Perversion gefeiert wurde und öffentlich gemacht wurde. Deswegen möchte ich mit euch ein bisschen über die sexuelle Orientierung auch in unserer Zeit reden. Das wird jeden von uns, hat jeden von uns schon sicherlich berührt, wird unsere Kinder, unsere Jugendlichen, auch die nächsten Generationen berühren. Es hat seine Geschichte, auf die ich jetzt nicht so eingehen möchte, wie es dazu kommen konnte, dass eine Gesellschaft innerhalb einer Generation eine solche große Kehrtwende macht. Wusstet ihr, dass noch zu meinen Lebzeiten Homosexualität in Deutschland nach dem Gesetz strafbar war? Heute ist es strafbar, eine kritische Anmerkung dazu zu machen oder einem Minderjährigen zu helfen, wenn er sagt, er hat eine homosexuelle Neigung. Das ist bei Gesetz und bei Strafe verboten. Man kann von hetero auf homo umsteigen, kein Problem. Aber wenn du da bist, dann zurück, das sollte man nicht machen, das ist geschützt. Und so ging es immer weiter. Wo sind wir heute? Worum geht es bei der sexuellen Orientierung oder Verwirrung? Dass wir heute schon mit diesen Buchstaben davon sprechen, dass es eine Vielzahl von sexuellen Orientierungen gibt. Ja. Nicht nur hetero, Mann und Frau, auch nicht nur schwul, Mann mit Mann oder lesbisch, Frau mit Frau. Hier haben wir zum Beispiel lesbisch und gay, das sind die homosexuellen Männer. Dann bi und dann trans und dann queer. Mit queer meint man noch ganz andere Arten von Sexualität. Später hat man noch von LGBTIQ gesprochen, von intersexuellen Menschen, die quasi beides haben und nicht bisexuell, auch nicht trans, sondern es gibt vereinzelt auch Menschen, die geboren werden mit beiderlei Geschlechtsorganen, die dann in der Regel wie eine Behinderung behandelt werden und dann operiert, dass er eine eindeutige Geschlechtszuordnung hat. Oder dann melden sich diejenigen, die asexuell sind, die überhaupt keine Lust verspüren auf Sex und gar nicht wollen. Die haben keine Orientierung und beanspruchten für sich eine besondere Behandlung. Dann kamen noch weitere, die sich hier nicht berücksichtigt fühlten, hat man Sternchen gemacht für alle anderen noch oder halt Plus. Das ist die Situation, in der wir heute leben und ein großes Thema und der Kampf dafür, dass man das alles für ganz okay erklärt. Man nennt das auch Diversität. Also alles geht. Egal, worauf du deine Sexualität richtest, ist alles okay. Hauptsache, es gefällt dir, es ist dein Empfinden, du bist das, was dein Empfinden ist. Es gibt nur eine Grenze noch, das ist die Pädosexualität. Noch steht sie, also Sex mit Kindern. Das ist noch nicht zugelassen. Ich glaube auch mit Tieren wegen Tierschutz und Sex mit Leichen, das sind auch die zwei, die zu verbotenen Arten der Sexualität gehören. Ihr hört also, was es alles sonst noch gibt in dieser Diversität. Ja. Die Identität wird jetzt auf das sexuelle Empfinden festgelegt. Das, wie du empfindest, das bist du. Hier ein Auszug vom Bundesministerium des Inneren. Ich hoffe, ihr könnt das lesen, ist ein bisschen klein. Wie unsere Regierung das erklärt, die sexuelle Präferenz sind die individuellen sexuellen Vorlieben eines Menschen. Sie setzt sich zusammen aus dem Geschlecht des gewünschten Sexualpartners, also meine sexuelle Beziehung, das, was ich mir wünsche. Also welchen Sexualpartner wünsche ich mir? Ist weiblich, männlich oder Sternchen, also jemand oder etwas anderes, Fetische oder worauf man immer sein sexuelles Verlangen richten kann. Dann dem körperlichen Entwicklungsstadium des gewünschten Sexualpartners, kindlich, jugendlich, erwachsen. Ja, das ist auch unter sexueller Orientierung verstanden. Nochmal kindlich, das ist ja noch verboten. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, war jetzt die letzten Tage, wurde eine Plattform verboten, weil sie Sexpuppen mit kindlichen Zügen verkauft haben. In Frankreich wurden sie erstmal verboten, weil es eine verbotene Art ist, die dadurch gefördert werden würde. Also eine kleine Grenze haben wir noch. Und dann der Art des gewünschten sexuellen Kontaktes, die sexuellen Praktiken. So erklärt uns die Bundesregierung, wie sexuelle Identität entsteht, sexuelle Orientierung. Und dann erklärt sie, wie sie zustande kommt. Die Präferenz lässt sich am besten durch die Fantasien erschließen, die ein Mensch kurz vor seinem Orgasmus hat. Sie sagt daher auch nur bedingt über das Verhalten des Menschen aus. Die Fantasien müssen sich nicht in Tat umsetzen. Mit anderen Worten, Wenn der Mensch seinen Orgasmus erlebt, auch wenn jemand sich selbst befriedigt oder Pornos guckt, das, was er sich vorstellt, der Gedanke, der beim Orgasmus ihm kommt, das ist seine sexuelle Orientierung. Können wir uns vorstellen, was das heißt und was für eine brutale Herausforderung das ist für Leute in der Pubertät, wo so ziemlich alles offen ist, wo alle möglichen Ideen kommen, wo man an allem Möglichen sich erregt. Und dann zu sagen, ja, das bist du, was du da in deinen Fantasien gerade denkst. Sexuelle Präferenzen können unterschiedlich exklusiv ausgebildet sein. Das bedeutet, dass nicht bei allen Menschen nur genau ein Schema erregend wirken kann, sondern mehrere Präferenzen nebeneinander existieren können. Ja, das ist die Beschreibung davon, wie unsere Gesellschaft heute Sexualität sieht, denkt, spricht. Vermutlich entwickelt sich die sexuelle Präferenz in der Pubertät anhand verschiedener Faktoren wie Geschlechtshormone und andere biopsychosoziale Einflüsse. Wir sehen also, einmal steht hier, vermutlich entwickelt sie sich. Aber dann geben Sie ehrlich zu, wissenschaftlich ist die Entwicklung der Präferenz jedoch noch nicht geklärt. Wie sowas zustande kommt, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Niemand weiß genau, wie es dazu kommt, dass ein Homosexueller homosexuell ist, dass ein Mensch, der seine Befriedigung findet, wenn er Schmerz erlebt oder Schmerz zufügt, Sadomasochismus, ja, wie es dazu kommt, das wissen wir noch nicht entwickelt. Ja. Sind wir noch nicht so weit. Und dann kommt diese Behauptung am Ende, also das möchte ich hier unterstreichen, ja, das ist noch nicht geklärt. Aber was Ihnen schon klar erscheint, sexuelle Präferenz ist Schicksal und nicht Wahl. Niemand entscheidet sich aktiv für oder gegen seine Neigung. Und dieser Satz ist eine glatte Lüge. Sie ist weder wissenschaftlich irgendwie erarbeitet, verifiziert, aber ist einfach so rausgehauen. Ja. Sexuelle Präferenz ist Schicksal und nicht Wahl. Als ob niemand in seiner Entwicklung wählt und Entscheidungen trifft, wie er zu seiner Präferenz kommt. Wie kommt man dazu, so zu denken? Nun, um so zu denken, wie das hier beschrieben ist, muss man ein ganz bestimmtes Menschenbild haben. Und wir sind nach wie vor sehr stark von dem Freudschen Menschenbild geprägt. Freud, eher Anfang, Mitte vorigen Jahrhunderts, der Psychiater gewesen, der seine Vorstellungen in Bücher veröffentlicht, der Begründer der Tiefenpsychologie ist. Er hat dieses Menschenbild gehabt oder entwickelt. Er sagt, der Mensch besteht eigentlich aus dem S, also die untere orangener Pfeil nach oben zeigt S. Er geht von einem evolutionären Menschendenken aus. Der Mensch ist einfach nur ein weiterentwickeltes Tier. Also im Laufe der Evolution hat sich das Tier immer weiterentwickelt und der Mensch ist ein höher entwickeltes Tier mit Intellekt. Aber im Prinzip ist es ein Tier, das seinen Instinkten folgt. Und das S ist so, sind so diese Instinkte, die der Mensch hat, Bedürfnisse. Man nennt dieses Libido, das Verlangen nach Sex. Das ist hier das Lustprinzip, das hier vorherrschend ist. Und das stellt Forderungen an den Menschen. Ich will zufriedengestellt werden, ich will befriedigt werden. Die Reize kommen dazu von außen. Dann kommt das Ich. Das ist so, wie Sigmund Freud das Verstand. Hier ist der kritische Verstand, der sein Okay geben muss, wenn der Trieb freien Lauf bekommen soll. Hier ist auch der Triebverzicht und Aufschub wegen des Umfeldes. Zum Beispiel hat jeder von uns mal ein Bedürfnis, aufs Klo zu gehen, aber er macht das nicht einfach, wo er gerade sitzt und isst und geht, sondern er hält es auf und begibt sich erstmal an einen Ort, wo es angebracht ist, an seinem Bedürfnis zu erledigen. Das ist so das Beispiel dafür, wie der Mensch funktioniert. Warum? Weil es ein Über-Ich gibt. Ja, es gibt eine moralische Instanz im Menschen, das kennt er, dass er nicht einfach alles, was ihm in den Sinn kommt, macht, sondern da gibt es so Bremsen und Grenzen. Das Über-Ich, hier sind die Gebote und Verbote, die Wert- und Normvorstellungen, hier ist die moralische Instanz mit ihren Forderungen. Zwischen diesen beiden Instanzen entscheidet das Ich sich. Welche Forderung gehe ich jetzt nach, dem SS oder das Über-Ich? Missachte ich das eine wegen dem anderen oder kann ich beiden recht tun? Das ist der ewige Kampf und die wirkliche Freiheit, nach Sigmund Freuds Meinung, ist, wenn der Mensch ungehindert seinen Bedürfnissen, seinen Trieben freien Lauf geben kann. Er hat das eher Triebe genannt als Bedürfnisse. Das ist die Vorstellung, wie unsere Gesellschaft den Menschen denkt. Auch wenn Sigmund Freud jetzt nicht so der Führende in der Psychologie ist, aber seine Grundlehren haben sich verankert in der Psychologie, in Sozialwissenschaften, in Erziehungswissenschaften. Man hat dieses Menschenbild vor Augen und wahrscheinlich bist du auch schon oft diesen Begriffen begegnet. Nun, wir alle lebten in dieser Welt. Wir alle wissen, was Sünde ist. Wir alle haben unseren Weg gehabt und haben ihn noch, wie wir mit unseren sexuellen Verlangen umgehen. Und dort hat es ganz verschiedene Situationen gegeben. Und wir sehen auch in der Bibel, dass sie auch vorkommen. Und der Apostel Paulus sie auch nennt. In 1. Korinther 6, 9 bis 11 lesen wir eine ganze Palette. Apostel Paulus sagt, ich muss euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Paulus zeigt deutlich, dass es unvereinbar ist mit dem Leben in der neuen Identität. Diese ganze Palette von Fehlverhalten, von Sünden, zu denen auch homosexuelle Beziehungen gehören. Also Paulus behandelt sie nicht als irgendwie eine andere Art von Sünde, sondern er listet sie auf in einer ganzen Palette von sündigen Verhalten und sie gehören genauso wie die anderen zum Ausschlusskriterium. Herr Paulus sagt noch mehr. Er sagt in Vers 11, auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Das heißt, er sagt den Korinthern, auch ihr wart geizig und verleumderisch und homosexuell unterwegs und habt Unzucht getrieben. Ihr wart alle so gewesen, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Also für jeden, der sich irgendwo in dieser Liste wiedererkannt hat, die Paulus hier auflistet, ja, hat man unmoralisches Leben geführt oder Götzen angebetet, war man Ehebrecher oder war man homosexuell, hat man homosexuelle Praktiken, gestohlen, geldgierig, ich habe mich gerade geoutet hier, oder Trinker, Verleumdungenverbreiter, oder andere ausgenommen oder beraubt. dann gibt es eine reelle Chance, doch noch am Heil teilzunehmen. Gott ruft diese Menschen. Deswegen nein, wir schauen auf diese Menschen nicht von oben herab. Wir sehen sie nicht als hoffnungslose Menschen, sondern sie sind geliebte Geschöpfe Gottes. Geschöpfe Gottes, die Gott so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der den Glauben nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Wie immer seine Verirrungen waren, wie immer seine Sünden waren, er kann ein Mitglied der Familie Gottes werden und mit Gott leben. Wie erklärt die Bibel den Menschen, wie er funktioniert? Wir haben gerade von Sigmund Freud ein Menschenbild gesehen. Jetzt möchte ich mit euch zusammen Römer 1, 21 bis 27 anschauen, um zu sehen, wie dort die Bibel den Menschen beschreibt. Ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen oder aufklicken, je nachdem, wie ihr das macht. Aber weil hier jetzt ein etwas längerer Text geht und der uns aufdeckt, wie der Mensch funktioniert. Ab Vers 21, Römer 1. Denn obgleich sie Gott erkannten, die Menschen, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zu Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfangen. Was erklärt Paulus uns hier. Er sagt, die Menschen, sie haben den Gott, den man in ihrer Schöpfung erkennen kann, nicht angenommen. Sie haben ihn abgelehnt, sie haben die Wahrheit niedergehalten und haben ihn abgelehnt als Gott. Und dann, natürlicherweise, weil jeder Mensch ein Anbeter ist, haben sie einen anderen Anbetungsgegenstand gesucht, Anbetungsobjekt. Also Anbetung ist das, was den Menschen grundsätzlich bestimmt. Wenn der Mensch Gott anbietet, dann lebt er nach göttlichen Prinzipien. Ja, der Schöpfer wurde durch das Geschöpf ausgetauscht. Mensch betet nicht mehr Gott an, sondern die Schöpfung oder etwas Geschaffenes, ein Mensch, ein Tier oder auch einfach den Erdball oder das Klima oder was auch immer hier vorkommt, wofür der Mensch sein Leben und Geld und Zeit und alles investieren will. Er hat den Schöpfer ausgetauscht in der Anbetung und das hat seine Auswirkungen. Denn wenn man Gott, der Wahrheit ist, ablehnt, dann muss man etwas anderes zur Wahrheit erklären. Ja? Und Wahrheit ist das, worauf der Mensch sich verlassen kann, verlassen will. Das, was wahr ist, darauf kann ich mich verlassen, ja? Darauf kann ich vertrauen. Und er hat die Wahrheit für die Lüge eingetauscht. Das ist das Zweite, was sie vertauschen, Vers 25. Ja, und die, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer. Wir leben in einem Zeitalter, wo Lügen sehr schnell zur Wahrheit werden. Ich frage meistens nach, welche Lüge jüngst zur Wahrheit erklärt wurden. Wer kann mir sagen von euch? Was ist euch aufgefallen? Das, was noch vor kurzem nicht wahr war, ist jetzt Wahrheit. Einfach mal. Corona, da waren so viele Lügen drin, ja? Okay. Dass man das biologische Geschlecht von dem Sozialen trennt, ja? Nach dem Motto, so wie du gebaut bist, ist noch lange nicht, dass du Frau bist oder dass du Mann bist. Ja. Es war Jahrhunderte, Jahrtausende lang immer sehr klar. Jetzt ist es nicht mehr die Wahrheit. Jetzt ist die Wahrheit, dass die Eltern sagen, wenn sie ein Kind bekommen, wir wissen noch nicht, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Das wird das Kind einmal selbst entscheiden. Dass die Diversität, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern x verschiedene, das ist auch eine ziemlich neue Lüge. Ja, und die wird gefeiert. Ja, wenn du dich so fühlst, dann bist du das auch. Ja, so. Das ist diese Lüge. Ja? Menschen sind wie Hase oder der andere fühlt sich eher wie Schlange und dann benimmt er sich auch so. Er denkt, dass es seine Identität ist, so wie ich mich fühle. Das Empfinden ist zum Maßstab geworden für das, wer du bist. Ja? Also ich fürchte, es wird immer interessanter, wenn wir noch weitermachen. Eigentlich die gängigste Lüge ist die, dass es die Wahrheit nicht mehr gibt. Die Wahrheit gibt es nicht, jeder hat seine Wahrheit. Und dass es möglich ist, dass jeder seine Wahrheit hat und jeder hat die Wahrheit, seine Wahrheit, ist ja schon eine krasse Lüge. Der Mensch braucht aber Wahrheiten und deswegen erklärt er die Lüge zur Wahrheit und macht sie zur Grundlage für sein Denken, für sein Leben, für seine Entscheidungen. Ja, und daraus, aus dieser Gesinnung, aus diesem Denken, was er für wahr hält, entsteht dann auch das Verhalten, das moralische Verhalten. Ja, das heißt, ich verhalte mich so, wie ich meine Wahrheit habe. Ja. Auf Sexualität bezogen, ja, wenn ich den Schöpfer anbete und die Wahrheit kenne, dann weiß ich, Sexualität gehört in die Ehe. Ausdruck der Liebe in der Ehe. Alles außerhalb der Ehe bezeichnet die Bibel als Unzucht. Wenn man der Lüge glaubt, dann geht es um Sex nach Lust. Du machst einfach das, worauf du Lust hast. Und du fragst deine Lust und dann weißt du, wer du bist. Und so ist der Mensch so seiner Lust ausgeliefert, die in ihrer Diversität, würde man heute sagen, eigentlich in ihrer Abartigkeit unerschöpflich ist. Sie wird immer weiter und immer weiter Ideen haben, wie sie diese Gabe Gottes verdrehen kann. Nun, Gottes Idee von der Sexualität hat eine ganz, ja, so ist die Richtung. Gottes Idee von der Sexualität ist die, dass der Mensch sie nicht einfordert. Ja, in unserer heutigen Zeit ist es so, ich frage mich, bekomme ich was in der sexuellen Beziehung? Ich will sie einfordern, ja. Du musst mir geben, du musst so aussehen, du musst mich so triggern, du musst mich so erregen, du musst so mit mir verkehren, dass es mir Freude bringt. Auf sich selbst gerichtete Sexualität. Ja. Das ist nicht die Sexualität, wie die Bibel sie vorstellt. Hier sieht man nicht den roten Kreis mit einem Strich quer. Das ist die Sexualität, die wir eher in der Welt finden, aber nicht in der Bibel. Ich möchte dazu aus 1. Korinther 7, Vers 4 noch vorlesen, wo es deutlich wird, dass auch in der Ehe es nicht darum geht, dass ich mich bediene mit der Sexualität, sondern dass ich mit der Sexualität diene. Hier heißt es, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib im Kontext der Sexualität, sondern der Mann, gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Ja, das heißt, Gott hat mir Sexualität nicht für mich gegeben, sondern für meine Ehefrau und umgekehrt auch. Und es ist nicht meine Sorge, was ich kriege, sondern meine Sorge, wie schenke ich. Und das ist eher das Bild, was die Bibel uns zeigt, es ist etwas, was ich verschenke. Dass ich an meinen Ehepartner schenke. Deswegen ist das der Kontext der Ehe hier auch sehr deutlich. Und zwar im Kontext der Liebe. Zumindest ein Teil vom Herz ist hier zu sehen. Im Kontext der Liebe wird die Sexualität geschenkt. Das ist eine ganz andere Art von Sexualität als die, die in der Pornografie propagiert wird. Sie ist immer selbstsüchtig, auf sich selbst ausgerichtet. Und die ganze Erziehung in der Sexualität in unserer Gesellschaft ist diese Umkehrung. Ja, du musst dafür sorgen, dass du eine sexuelle Befriedigung bekommst. Die Bibel sagt, deine Aufgabe ist es, deinen Ehepartner in Liebe mit der Sexualität zu beschenken. Nun, kommen wir zum Fazit. Ich sehe schon, die Zeit ist schon ordentlich fortgeschritten. Fazit für uns. Speziell für junge Menschen auch, aber für jeden von uns. Leite deine Identität von Gott ab. Nicht von dem, wie du dich fühlst oder was du empfindest oder welche Gelüste du hast. Du bist nicht das, was an fleischlichen Wünschen bei dir entsteht, sondern du bist ein von Gott geliebtes und erlöstes Kind Gottes. Dass die fleischliche Natur bis zum Lebensende noch da ist, das stimmt. Aber das gehört zum alten Menschen. Das ist nicht das, was mich jetzt ausmacht. Er hat dich in seiner Liebe geschaffen, erlöst und zum Leben in Liebe berufen. Das ist unsere Identität. Und dafür gibt er uns viele Gelegenheiten. Deswegen bete ihn allein an und liebe ihn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unsere Identität, die Liebe auszuleben. Also, wir wünschen jedem von Herzen, dass du ein liebesfähiger Ehepartner bist oder wirst, dass du fähig wirst, deinen Ehepartner mit erfüllender Sexualität zu beschenken, dass du sauber in die Ehe gehst und diese Gabe Gottes in Liebe und im Sinne Gottes einsetzen kannst. Das ist mein Gebet und mein Wunsch an jeden von uns in dieser doch recht verwirrenden Zeit. Wie wir das in Ehe und Familie, wie wir das in Bezug auf unsere Nächsten machen können, dazu mehr dann morgen und übermorgen.